und wir dürfen wieder am Telefon auf der 07071 760204 unsere Radioexpertin Dr. Lisa Federler begrüßen. Hallo Lisa.
Hallo, guten Mittag.
Eine neue Ausgabe von All Inclusive und als erstes wollen wir vielleicht zurückblicken. Du warst am vergangenen Sonntagabend zu Gast bei der ARD-Talkmasterin Anne Will. Wie war der Termin für dich?
Ach, das war spannend, weil A, bin ich wieder auf Karl Lauterbach getroffen. Mit dem habe ich mich eigentlich ganz gut unterhalten und was echt interessant war, er hat ja diesmal sich sogar eher vor dezente Lockerungen ausgesprochen. Also war sehr moderat und kurz bevor die Sendung angefangen hat, hat Jens Spahn bei mir angerufen.
Und was wollte er von dir? Viel Glück für die Sendung wünschen.
Der wollte mich eigentlich fragen, wie ich das so sehe und mit den Tests und so weiter. Und ich habe dann mit ihm gemeint, dass die Tests in meinen Augen zu niedrig, also ein Test pro Woche zu wenig ist. Für manche Personen, weil ich meine, wenn einer jetzt wirklich Vertreter ist und viele Haushalte besucht, dann braucht er halt öfters einen Schnelltest im Verhältnis zu einem, der daheim im Homeoffice sitzt und maximal einmal pro Woche einkaufen geht mit FFP2-Maske. Da muss man sich das dann überlegen. Und insofern hat er mir dann zugesagt, dass ich das auch öffentlich sagen kann, dass er durchaus auch 2 oder 3 Tests der Bund bezahlt pro Person.
Wie sollte man das dann abwiegen? Also wie kann man dann feststellen, wer jetzt mehr Testbedarf hat? Also muss man dann einfach in die Apotheke mal gehen und sagen, ja, ich bin viel unterwegs, ich bräuchte jede Woche 3 Tests? Oder wie kriegt man da das Gleichgewicht hin, dass auch die, wo diesen Bedarf haben, weil sie mehr Kontakte innerhalb der Woche haben, mehr Tests zur Verfügung haben, als jemand, der jetzt, wie du schon gesagt hast, nur seinen Wocheneinkauf macht und sonst eigentlich keine Kontakte außerhalb des eigenen Hausstands hat?
Also ich glaube, das müssen wir einfach mit Verstand und Augenmaß machen, ja. Und wir testen ja seit Monaten die Menschen in Tübingen kostenlos und die gehen sehr vernünftig mit dem Thema um. Ich glaube, dass die Tübinger ganz genau wissen, was los ist und deswegen auch versuchen, sich irgendwie da schon, nicht das Arztmobil zu stürmen. Wir haben ja inzwischen 3 Teststationen in Tübingen, es kommen aber ab Dienstag 6 insgesamt, so dass man sich wirklich überall niederschwellig kostenlos testen lassen kann. Das heißt, man muss gar nicht in die Apotheke, sondern man kann sich überall testen und es wird ja eine Testpflicht eingeführt in Tübingen, so dass wenn man in den Laden geht, dass man vorher sich testen lassen muss und dann das vorzeigt. Und mir ist es prinzipiell lieber, man lässt sich öfters testen wie selten, weil es einfach wichtig ist. Überall steigen wieder die Zahlen, die Inzidenzen und wir wollen einfach Tübingen einigermaßen sicher haben und deswegen ist uns das ganz wichtig. Was uns auch noch ganz wichtig ist, zu sagen, dass sie diese Tests nicht wehtun. Das sind die sogenannten Nasenpopeltests. Also das heißt, du gehst nur 1 bis 2 oder 1,5 bis 2 Zentimeter in die Nase rein. Und das tut auch nicht weh, überhaupt nicht. Das ist kein Vergleich zu den Tests davor.
Das ist ein 3-wöchiger Modellversuch, den die Stadt Tübingen hier macht. Braucht man dann auch bei Bäckereien, Metzgereien einen Test oder wie handhabt ihr das dort?
Nein, also bei den Läden, die sowieso schon immer offen hatten und nie geschlossen hatten, ist es keine Pflicht. Aber bei allen Läden, die jetzt aufgegangen sind und das beinhaltet ja auch noch die Außengastronomie und so weiter. Also diese Spezialöffnung ist ja schon, oder Kunst, auch Künstler und so. Ja. Also das heißt, das ist deutliche Erweiterung der normalen Öffnung und da müssen die Leute sich testen lassen. Sonst haben wir wirklich innerhalb kürzester Zeit hohe Zahlen und es bringt ja nichts, wenn wir Tübingen aufmachen und dann schleppen uns Menschen von überall her das Virus ein, nachdem wir die ganzen letzten Wochen und Monate eigentlich ganz gute Zahlen hatten immer.
Wie kam dann die Idee zu diesem Modellversuch, dass man das durchführen könnte in Tübingen? Und zweitens, ist es nicht jetzt zu spät, hätte man so einen Modellversuch nicht schon im ersten Teil der Pandemie in 2020 machen sollen?
Ich glaube, da waren die ganzen Politiker noch nicht so weit. Und zu dem Versuch kommt es jetzt deshalb, weil wir einfach uns gesagt haben, das Problem ist, die Menschen halten sich teilweise gar nicht mehr an die Regeln. Die können auch teilweise nicht mehr. Die Geschäfte gehen kaputt. Und dann muss man einfach eine Möglichkeit auch sich überlegen, wie kriegt man das jetzt hin, dass wir vielleicht nicht mehr so rigoros alles schließen, sondern das mit Augenmaß machen. Also zum Beispiel sagen, in der Außengastronomie, wenn man draußen sitzt, Abstand hält, kann es ja jetzt nicht so wahnsinnig furchtbar sein mit der Ansteckung, wenn man sich an die Schutz-, an die AHA-Regeln hält, an die man sich ja immer halten sollte, ja.
Also sind da gute Chancen dabei, dass man nach diesen 3 Wochen das landesweit vielleicht in ganz Baden-Württemberg durchführen kann oder sogar so weit gehen kann, dass man die Innengastronomie öffnet in Tübingen?
Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Da müsste ich Hellseher sein, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Ich hoffe es, dass wir mich auch wieder schließen müssen, weil ich kann jetzt nicht sehen, wie vernünftig die Leute sind. Das hängt auch von den einzelnen Menschen, die bei uns einkaufen gehen und sich in der Stadt aufhalten. Davon hängt es auch ab. Ja, wenn die plötzlich die ganzen Regeln halt missachten und dann wird es schwierig, ja, weil wir haben einfach eine dritte Welle, wir haben Mutationen und das kann man nicht wegdiskutieren und es liegt an uns selber auch.
Wie ist es dir jetzt ergangen, die erste Woche jetzt nach der Öffnung? Findest du doch die Leute vernünftig unterwegs oder sind schon einzelne Leute, die da durch Tübingen laufen, die ja nicht mehr so ganz an die Regeln sich halten möchten?
Ich kann schlecht beurteilen. Ich habe leider zu wenig Zeit, um mich in Tübinger Läden derzeit rumzutreiben, obwohl ich es gern würde. Aber ich glaube schon, dass die Leute inzwischen nicht mehr ganz so sensibilisiert sind. Wobei ich denke, dass die Tübinger eigentlich sehr vernünftig sind, weil wir mit der Thematik ja schon seit Monaten umgehen. Aber es kommen halt viele von außerhalb. Ja, Reutlingen hat beispielsweise viel höhere Inzidenzen, bei denen sind die Läden nicht geöffnet. Und das bedeutet für uns, dass wir dann halt viel mehr Leute auch aus Reutlingen bekommen. Und die sind noch nicht so sensibilisiert mit dem Thema. Deswegen bin ich auch für eine Testpflicht.
Das heißt, die Auswärtigen sind wahrscheinlich dann mehr herausgefordert mit den Tübinger Maßnahmen als die Tübinger selbst. Da ja genau. Die Tübinger schon kennen, das Prozedere schon von Weihnachten her, Adventszeit und so weiter. Und die anderen hatten diese Möglichkeiten in ihren Landkreisen, in ihren Städten und Gemeinden in der Vergangenheit einfach nicht und haben jetzt wahrscheinlich auch das Gefühl, ja, ich möchte mal wieder was einkaufen, ich möchte mal wieder in ein Modehaus gehen, ich möchte jetzt nicht nur zum Bäcker, Metzger, Supermarkt, Drogeriemarkt, nein, ich möchte mal wieder richtig einkaufen und nicht gezwungen sein, Online-Shopping betreiben zu müssen, weil ich, was weiß ich, dringend eine Unterhose brauche und diese halt, ja, dringend brauche. Wie handhabt sich das jetzt für die Menschen, die jetzt hierher kommen? Sind die sehr, sehr, sehr oft bei euren Teststationen, auch Auswärtige? Oder wie ist so das Verhältnis, so vom Bauchgefühl her? Da gibt es sicherlich keine Statistik, wo man jetzt auspacken könnte. Aber wie ist so das Bauchgefühl? Mehr eher die Tübinger oder ist es insgesamt 50-50, dass die Leute da erstmal auf dem Marktplatz schlendern, ein Testchen machen und dann ein paar Minuten warten und anschließend ihre Unterhose kaufen?
Ich glaube, es sind einige Tübinger, aber die kommen auch aus Stuttgart und überall her. Und die Menschen haben einfach, glaube ich, das große Bedürfnis, auch wieder ein Stück weit Normalität zu leben, die sie ja jetzt wirklich über Monate nicht hatten, was ich auch verstehen kann. Ja. Und deswegen, die meisten halten sich natürlich an die Regeln, aber beispielsweise gestern hatten wir am Stand, es ist im Moment ja noch keine Testpflicht, da hatten wir 3, die haben sich testen lassen, also unterschiedliche Personen. Die haben sich beim Zinserdreieck, ist auch eine Teststation aufgestellt, die haben sich dort testen lassen, sind dann zum Zinser rein und sind, nachdem sie einkaufen waren, wieder zu uns gekommen. Ja. Und die waren alle 3, also es waren 3 positiv. Ja. Und das ist natürlich fatal. Deswegen möchten wir auch, dass eine Testpflicht besteht, dass eben an den Läden dann kontrolliert wird, weil die können halt andere anstecken. Ja. Und das ist, finde ich, nicht der Sinn der Sache. Wir müssen einfach wirklich klar wissen, wir haben die dritte Welle und wir haben ein Riesenproblem. Wir haben noch lange nicht alle Menschen geimpft Und wir wollen trotzdem was für die Menschen tun, aber da gehört auch der eigene Verstand dann da dazu. Ja, also wenn ich mich schon testen lasse, dann sollte ich wirklich die 10 Minuten auch warten, bis das Testergebnis da ist und nicht einfach zwischendurch shoppen gehen.
Das heißt, eigentlich hätten die sich ja schon fast den Test sparen können, wenn sie da währenddessen eigentlich schön, jetzt mal übertrieben gesagt, ihre Viren an alle Verkäufer und alle anderen Kunden verteilen.
Genau. Und deswegen habe ich auch, ist mir ganz wichtig, dass man einfach versteht, warum wir eine Testpflicht haben wollen, warum das so wichtig ist. Ja, weil sonst machen die Läden in 2 Wochen spätestens wieder zu. Es nützt uns nichts. Wenn die Inzidenz wieder über 50 geht, dann müssen die Läden zumindest wieder, haben so eine Beschränkung, dass sie nur bestimmte Kundenanzahl reinlassen dürfen, wenn überhaupt. Ja, und das ist einfach das, was wir nicht wollen.
Wenn jetzt jemand ein positives Testergebnis hat, gehen ja die Leute in der Regel dann weiter zum Tübinger Festplatz, um es endgültig zu wissen, ob sie jetzt wirklich positiv sind. Wie ist es dann? Wird es dann als Tübinger Fall registriert oder als Reutlinger Fall, wenn der Tester, getestete Person aus Reutlingen beispielsweise kommt?
Also der Testort spielt keine Rolle. Es spielt nur eine Rolle, wo ich wohne. Also wenn ich hier 3 Leute positiv teste und alle 3 kommen aus Stuttgart, dann steigt bei uns keinerlei Inzidenz, ja, weil die werden dann in Stuttgart registriert, werden auch dort vom Gesundheitsamt kontaktiert. Wir melden es natürlich an unser Gesundheitsamt, aber unser Gesundheitsamt meldet es sofort nach Stuttgart weiter. Die werden dann von Stuttgart aus kontaktiert und fallen dann dort auch unter die Inzidenz, also nicht in Tübingen. Das wissen viele nicht und glauben deswegen, bei uns steigen die Inzidenzen. Das stimmt nicht. Wenn bei uns die Inzidenzen steigen, dann höchstens, weil wir halt alle mit dem Thema zu fahrlässig dann umgehen und das zu locker nehmen. Aber es sind nur die Leute aus dem Kreis Tübingen, die in die Inzidenz reinfallen, ja.
Das heißt, die Auswärtigen können gerne nach Tübingen kommen, werden dann aber erfasst in ihrer Liste, sofern sie ein positives Testergebnis bei einem Shoppingtrip nach Tübingen vorweisen.
Das ist richtig, aber natürlich möchte ich, dass die dann eben deswegen auch eine Testpflicht haben, damit sie nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, zu Zinsen oder sonst irgendwo reinmarschieren können und dort die Angestellten oder das Personal oder aber auch andere Kunden gefährden können. Das ist nicht vorgesehen, das wollen wir nicht, ja.
Was wären noch für weitere Faktoren, um diesen Einkaufstourismus so in Grenzen zu halten, dass nicht die Gefahr ist, dass Tübingen irgendwie auf einmal zu der überbevölkertsten Stadt an einem Wochenende wird, wenn, sage ich mal, an anderen Stellen weiterhin die 7-Tags-Inzidenzen steigen und in der näheren Umgebung, aber auch vielleicht weiter weg. Es sind sicherlich auch Leute aus Stuttgart zum Shoppen nach Tübingen gekommen, dass das einfach nicht der Gefahr läuft, dass ein Massenauflauf entsteht und man eine Menschenmasse hat wie bei einem Open-Air-Konzert.
Also ich hoffe mal, dass das nicht passiert. Bisher ist es auch nicht passiert, aber wir haben ja gerade auch nicht das tollste Wetter. Wir müssen das halt beobachten. Wenn es dann da Probleme gibt, muss man natürlich einschreiten. Aber ich glaube, dass wir dadurch, dass wir wirklich überall testen, testen, testen und dadurch Tübingen versuchen, so sicher wie möglich zu machen, dass wir da vielleicht schon auf einem guten Weg sind. Aber klar ist für mich auch, wenn die Zahlen bei uns ansteigen, dann wird dieses Projekt leider sterben müssen. Ja, das geht natürlich dann nicht.
Wie ist es dann mit dem Modellversuch? Wenn jetzt heißt ja eigentlich, die 7-Tags-Inzidenz ist irrelevant für diesen Modellversuch. Aber wenn wir jetzt mal von einem krassen Beispiel ausgehen, dass die wirklich rabiat hochgehen würde, würde dann der Modellversuch abgebrochen werden oder würde man trotzdem die 3 Wochen durchziehen und danach halt wieder alles gegebenenfalls schließen, sofern die Zahlen weit über 50, 100, 200 hochgegangen wären?
Also ich könnte das gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass jetzt bei uns die Zahlen plötzlich von, ich glaube aktuell ist es 33 oder so, auf 200 oder noch weiter drüber hochgehen. Also da hätte ich doch ein riesiges Problem als Ärztin, weil für mich nach wie vor an höchster Stelle der Schutz der Menschen steht, ja, also auch des Lebens. Und insofern würde ich dann sicherlich vorher da schon einschreiten beziehungsweise sagen, so geht's nicht. Aber im Moment will ich jetzt auch nicht schwarz malen. Ich hoffe mal, dass wir durch diese Testaktion und durch diese Abstandsregeln und trotzdem auch die Vernunft der Tübinger, die ja schon relativ vernünftig sind oder sehr vernünftig sind, glaube ich, dass wir schon eine Chance haben, dass es nicht so weit kommt. Durch das viele Testen sind wir natürlich als die Stadt die erste, die auch schnell merkt, wenn die Zahlen wieder ansteigen. Ja, weil das ist ja logisch. Je mehr ich teste, erstens, umso realistischer ist das Bild, was ich habe über die Dunkelziffer. Und zweitens, umso schneller kriege ich auch mit, wenn die Zahlen ansteigen.
Ältere Menschen wurden als erstes teilweise schon an Weihnachten 2020 gegen Corona geimpft. Mittlerweile sehen wir das auch in den Statistiken deutschlandweit, dass die Todeszahlen nicht mehr so arg steigen, während ja die Fallzahlen an sich schon wieder deutschlandweit hochgehen und auch Wieler als RKI-Präsident von einer sogenannten dritten deutschen Corona-Welle gesprochen hatte vor kurzem. Ja, ist es jetzt trotzdem schon mal Erfolg, dass man zumindest die meistgefährdetsten, auch wenn die Fallzahlen jetzt wieder an manchen Städten, anderen Städten steigen, trotzdem gut geschützt hat?
Also natürlich ist das ein Erfolg, aber wir haben nicht die meisten älteren Menschen schon geschützt, sondern die Heime, da sind wir ziemlich gut durch. Aber es gibt ja 90% der alten Menschen leben zu Hause und nicht im Heim. Also die sind teilweise noch gar nicht geimpft. Und dann muss man sagen, durch die neue Mutation ist jetzt natürlich dann auch besonders gefährdet die Gruppe zwischen 70 und 80. Die haben ja auch eine hohe Gefahr, schwer zu erkranken und vielleicht auch aggressiver zu erkranken, so wie es derzeit aussieht. Also insofern ist es bei weitem noch nicht gebannt und wir müssen wirklich schauen, dass wir da die Menschen schützen. Und deswegen dürfen wir auch nicht fahrlässig mit den Themen umgehen. Man muss aber auch sehen, dass die Menschen teilweise auch so wahnsinnig viel Kollateralschäden haben. Das heißt, die zum Beispiel die Kinder- und Jugendpsychiatrie hat noch nie so viele Aufnahmen gehabt wie jetzt. Also das ist Rekord, ein trauriger Rekord. Und genauso sehen wir auch, ich habe ja auch eine Praxis, ich sehe einfach, wie viele Menschen jetzt beginnen, depressiv zu werden. Und das sind eben Schäden, die womöglich dann auch ein Leben lang erhalten bleiben, wo man einfach schauen muss, wie man das einigermaßen besonnen macht und schaut, dass man da ja eben ein Mittelmaß findet, indem man die älteren Menschen nicht gefährdet, aber die Jüngeren auch nicht und das Leben der Jüngeren auch nicht zerstört.
Haben wir dann jetzt auch das Risiko mittelfristig, dass auch die Betten jetzt einmal auf den Intensivstationen nicht mehr das Problem sind, sondern die Betten in Psychiatrien und diese Behandlungsplätze?
Das glaube ich nicht, weil ich glaube, wir versuchen das ja schon abzufangen, indem man zum Beispiel auch wieder die Schulen versucht zu öffnen und so weiter. Ja, und wir bewegen uns auf den Sommer zu und im Sommer ist erfahrungsgemäß das Virus ja nicht ganz so aktiv. Und es wird ja auch hoffentlich irgendwann mal so weit sein, dass wir genügend Impfstoff zur Verfügung haben. Es sieht im Moment zwar nicht danach aus, aber ich habe die große Hoffnung und gebe die auch nicht auf. Und wenn wir wirklich sagen, testen, impfen, Abstand halten, die AHA-Regeln einhalten, eine App einführen, da bin ich auch ein absoluter Befürworter dafür, zum Beispiel die Luca-App, und dann aber gleichzeitig auch noch auf Medikamente setzen und in die Forschung investieren, dass man unter Umständen irgendwann Corona auch behandeln kann. Wenn wir diese ganzen Punkte betrachten dann und die auch wirklich ganz ernst nehmen, dann glaube ich schon, dass wir irgendwann eine Chance haben, aus diesem Dilemma rauszukommen und dass es vielleicht auch gar nicht so ewig gehen wird.
Mit diesem Hoffnungsschimmer machen wir für heute einen Schlusspunkt. Vielen Dank, Lisa Federle.
Gerne. Schönen Nachmittag noch.
Dir auch. Vielen Dank.
Danke. Tschüss.